Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Die Kaufkraft der Bevölkerung nimmt ab. Höher zulässiger Preis für Zucker und Schalotten auf dem zeitigen Markt. Der Rat der indonesischen Palmölproduzenten hofft, dass die WHO nicht gegen den Palmölkonsum kämpft. Die Öl- und Gasindustrie wird trotz des sinkenden Ölpreises nicht importieren. Neuseeland unterstützt Indonesien zur Bewältigung der Covid-19-Krankheit. Die EU wird die Reisebeschränkungen schrittweise aufheben. Und nun zu den Einzelheiten. Präsident Joko Widodo sieht zurzeit Anzeichen für einen Rückgang der Nachfrage der Öffentlichkeit nach Lebensmittelzutaten. Er bezieht sich auf einen Bericht der Agentur der Zentralen Statistik, in dem die Lebensmittelkategorie im April eine Deflation von 0,13% verzeichnete. Am Mittwoch, bei der Eröffnung eines geschlossenen Treffens in Merdeka Palace in Jakarta, erörterte er die Vorwegnahme des Grundnahrungsmittelbedarfs. Um die Kaufkraft der Bevölkerung zu verbessern, habe die Regierung verschiedene Sozialhilfeprogramme eingeleitet. Diese umfassen unter anderem die Bargeldunterstützung für 9 Millionen begünstigte Familien, die Lebensmittelpakete für 11 Millionen begünstigte Familien und das Familienprogramm der Hoffnung, Programm Keluarga Harapan, mit bargeldintensiver Arbeit. Jokowi hofft, dass das Sozialhilfeprogramm die Kaufkraft der Menschen verbessern wird. Präsident Joko Widodo hat die zuständigen Ministerien aufgefordert, die Ursachen für den hohen Preis von Kristallzucker und Schalotten aufzudecken. Denn es gibt Vorwürfe eines Preisspiels bei diesen Grundnahrungsmitteln, von dem eine Seite profitiert. Am Mittwoch, den 13. Mai, während einer Videokonferenz über die Antizipation des Grundnahrungsmittelbedarfs auf dem Merdeka Palace in Jakarta, sagte Joko Widodo, seit der Corona-Pandemie gehe die Kaufkraft zurück. Um die Belastung der Gesellschaft zu verringern, müssten daher alle Preise für Grundnahrungsmittel kontrolliert und erschwinglich sein. Für Schalotten notierte der Präsident einen Marktpreis von 52.000 Rupiah pro Kilogramm. Tatsächlich sollte der Preis für Schalotten auf 32.000 Rupiah pro Kilogramm gesenkt werden. Auch der Zuckerpreis zeige noch keine signifikante Senkung, obwohl der Präsident mehrfach die Beschaffung von Lagerbeständen und Marktgeschäften angeordnet habe. Auf dem heutigen Markt liege der Preis für Kristallzucker bei 17.500 Rupiah pro Kilogramm oder weit über dem höchsten Einzelhandelspreis von 12.500 Rupiah pro Kilogramm. Der Rat indonesischer Palmproduzenten DMSI hofft, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO in Zukunft keine negative Kampagne gegen Palmöl durchführe, da dies der Palmölindustrie im Land schadet. Dies sagte der Leiter des DMSI-Rates, Derom Bangun, angesichts des öffentlichen Aufrufs der WHO, kein Lebensmittel zu konsumieren, die gesättigte Fettsäuren aus Palmöl und Kokosöl enthalten würden. Derom sagte in einer schriftlichen Erklärung gestern in Jakarta, Palmöl sei gesund, weil es eine ausgewogene Zusammensetzung von gesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren aufweise. Der Aufruf der WHO stehe in einer Infografik mit dem Titel Ernährungsberatung für Erwachsene während der Covid-19-Pandemie. Dieser Hinweis von WHO-Regionalbüro für das östliche Mittelmeer sei am 7. Mai veröffentlicht worden. Der WHO für die östliche Mittelmeerregion löste aber später den Hinweis, iss keine gesättigten Fette oder konsumiere keine Lebensmittel aus Palmöl und ersetzte ihn mit iss weniger gesättigte Fettsäuren. Die Änderung folgte nach starken Protesten der Regierungen von Indonesien und Malaysia zusammen mit Interessenvertretern der Palmölindustrie dieser Länder. Die vorgelagerte nationale Öl- und Gasindustrie, sowohl Pertamina als auch andere Kooperationsauftragnehmer, sind entschlossen, angesichts des Rückgangs der Weltölpreise nicht zu importieren, sondern weiterhin zu produzieren. Der Exekutivdirektor des Indonesischen Erdölverbandes, IPA, Marjolin Wayong, sagte gestern in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta, Pertamina und andere Öl- und Gasindustrien würden weiterhin operieren und die Produktion nicht einstellen, obwohl die Bedingungen, insbesondere in Verbindung mit der Covid-19-Pandemie, sehr schwierig seien. Demzufolge wird es sicherlich eine Reihe von Hindernissen geben. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass die auf dem Gebiet tätigen Menschen gesund seien. Unabhängig von der Hindernissen muss die Öl- und Gasindustrie jedoch weiterarbeiten, denn im Grunde müsse die heimische Produktion funktionieren. Neuseeland hat sich verpflichtet, Indonesien eine Hilfe in Höhe von 46 Milliarden Rupiah zu gewähren, um bei der Verbesserung der Lage im Falle von Covid-19 zu helfen. Diese Hilfe wird über das UN-Kinderhilfswerk UNICEF Indonesien gewährt, das seit langem Partner des neuseeländischen Hilfsprogramms in Indonesien ist. Das gab die neuseeländische Botschaft gestern in Jakarta bekannt. Durch diese Unterstützung soll UNICEF in Indonesien in die Lage versetzt werden, seine Programme in Bezug auf Risikokommunikation und Beteiligung der Gemeinschaft zu verbessern, die Beschaffung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung, PSA, sowie Hygiene- und Infektionspräventionsausrüstung zu verstärken und die Aufrechterhaltung wesentlicher Gesundheitsdienste sicherzustellen. Der neuseeländische Botschafter in Indonesien, Jonathan Austin, sagte, die SARS-CoV-2-Pandemie habe eine öffentliche und humanitäre Gesundheitskrise hervorgerufen. Als enger bilateraler Partner sei Neuseeland bereit, Indonesien bei der Bewältigung dieser Krise zu unterstützen. Die Exekutive der Europäischen Union, EU, empfiehlt die Ländergrenzen ab Mittwoch, den 13. Mai, für den Tourismus schriftweise zu öffnen. Die Reisen in die EU-Mitgliedsländer soll wieder erlaubt werden, nachdem sie durch den Ausbruch der Covid-19-Pandemie beschränkt wurde. Damit soll die Wirtschaft in den 27 Ländern gefördert werden. Das Verbot des Urlaubsverkehrs ist ein schwerer Schlag für den Tourismussektor, der bis jetzt fast ein Zentrum der EU-Wirtschaftsleistung ausmachte. Im Schengen-Raum erließen mindestens 17 Länder Grenzschutzmaßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Die EU-Exekutivkommission gibt nun Empfehlungen, die langsam zu einem normalen Leben in die EU führen sollten. Dazu gehörten die Einstellung der internen Grenzkontrollen. Drei EU-Länder hatten bereits beschlossen, ab dem 15. Mai die Grenzen zu allen EU-Bürgern wieder zu öffnen. Die EU wird die Reisebeschränkungen schriftweise aufheben. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hörten Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.082,86 Rupia. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.289,17 Rupia. Der US-Dollar stand heute bei 14.861,95 Rupia. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute: Die Regierung plant, den Bewohnern unter 45 Jahren die Arbeit zu ermöglichen. Zum Thema: Infolge der COVID-19-Pandemie standen die Länder wie Indonesien vor großen Problemen. Eines davon ist das Problem der Arbeitslosigkeit. Mitte April 2020 gab die COVID-19-Arbeitsgruppe zur Beschleunigung der Handhabung bekannt, dass 1,6 Millionen Arbeitnehmer aufgrund der COVID-19-Pandemie entlassen wurden. Nach Schätzungen der Indonesian Industrie- und Handelskammer ist die Zahl der derzeit arbeitslosen oder entlassenen Arbeitnehmer am 11. Mai 2020 auf mindestens 6 Millionen gestiegen und dürfte in den nächsten Monaten zunehmen. Die Arbeitslosenquote infolge dieser Pandemie erhöht die Zahl der Arbeitslosen in Indonesien erheblich. Nach Angaben von August 2019 gibt es 7 Millionen arbeitslose Indonesier, was 5,28% der indonesischen Belegschaft entspricht. Um das Problem der Arbeitslosigkeit infolge der COVID-19-Pandemie zu überwinden, bietet die indonesische Regierung den Unternehmen steuerliche Anreize. Die steuerlichen Anreize werden als unzureichend angesehen, um echte Auswirkungen auf die Verbesserung des finanziellen Spielraums zu haben, den Arbeitgeber benötigen, um keinen massiven Stellenabbau vorzunehmen. Die Regierung unternimmt sicherlich weiterhin alternative oder bahnbrechende Anstrengungen, um das Auftreten von Entlassungen zu verringern. Zu diesem Zweck wird die Regierung Personen unter 45 Jahren Zugeständnisse machen, um im Rahmen der Umsetzung groß angelegter sozialer Beschränkungen wieder aktiv zu werden. Dies wurde am Montag, dem 11. Mai 2020, von Doni Monardo, dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe zur Beschleunigung der Handhabung von COVID-19, mitgeteilt. Doni Monardo erklärte, dass die Altersgruppe unter 45 Jahren eine stärkere Ausdauer habe als seine Senioren über 45 Jahre. Dieser Regierungsplan löste aufgrund des Missverständnisses der Aussage von Doni Monardo eine weltverbreitete Verurteilung aus. Die Gemeinschaft interpretiert die Aussage so: Vi sie direkt angewendet werden kann, um den Plan umzusetzen, muss es ein legales Produkt geben, mit dem Einwohner unter 45 Jahren wieder arbeiten können. Darüber hinaus hat die Gemeinde den zulässigen Arbeitsumfang missverstanden. Die angebotenen Beschäftigungsmöglichkeiten gelten nicht für alle Arbeitsbereiche, sondern sind auf 11 Tätigkeitsbereiche beschränkt, wie in der Verordnung des Gesundheitsministers über weitreichende soziale Beschränkungen festgelegt. Der Plan der Regierung, den Bewohnern unter 45 Jahren die Rückkehr zur Arbeit zu ermöglichen, muss fortgesetzt werden. Denn tatsächlich zielt dieser gute Plan darauf ab, den Bewohnern unter 45 Jahren Raum für mehr Aktivitäten zu schaffen, damit das Entlassungspotenzial verringert werden kann. Soweit Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns wieder zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 14. Mai. Wir beginnen mit dem 14. Mai 1948, an dem der Staat Israel gegründet wurde. Am 14. Mai 1948, am letzten Tag des britischen Mandats, erklärte Ben Gurion die Unabhängigkeit des Staates Israel. James Weissman proklamierte den Staat Israel und etablierte sich als Präsident. Nach historischen Aufzeichnungen über den Verlust des Staates Israel in den 70er Jahren mit der Zerstörung der Stadt Jerusalem durch das Römische Reich gekennzeichnet. Die Vereinten Nationen versuchten, die Gründung des Staates Israel auf palästinensischen Boden herzustellen und es in zwei Regionen zu teilen. Einen Teil für die Araber und einen anderen Teil für die Juden. Die Gründung des israelischen Staates wird jedoch von der arabischen Welt, insbesondere von den Muslims, abgelehnt. Sie lehnten die Kompromisse mit den Vereinten Nationen ab und deshalb ereignen sich laufend Konflikte und Kriege. Wir kommen nun zum 14. Mai 1955, an dem der Warschauer Pakt unterzeichnet wurde. Der Warschauer Pakt war ein Militärbündnis der osteuropäischen Ostblockländer gegen mögliche Bedrohungen durch das 1949 gegründete NATO-Bündnis. Die Bildung des Warschauer Paktes wurde durch die Integration Westdeutschlands in die NATO und die Ratifizierung des Pariser Abkommens hervorgerufen. Der Pakt wurde 1955 von Nikita Khrushchev entworfen und am 14. Mai 1955 in Warschau unterzeichnet. Er endete am 31. März 1991 und wurde bei einem Treffen am 1. Juli 1991 in Prag offiziell aufgelöst. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 14. Mai 1962, dem Mordversuch am ersten indonesischen Präsidenten Soekarno. Der Anschlag auf den Präsidenten ereignete sich
während des Eid al-Adha-Gebets in der Baiturahim Moshe im Stadtpalast. Ein Täter zog plötzlich eine versteckte Waffe aus seiner Kleidung heraus und schoss mehrmals auf Sukarno. Aber die Schüsse verfehlten ihr Ziel und die Kugeln trafen mehrere Menschen, einschließlich der damaligen Vorsitzenden des Parlaments, Kiai Zainul Arifin. Der Täter Mohammed Bachrum war Mitglied der Rebellengruppe Darul Islam der Indonesischen Islamischen Armee, DITII. Er wurde daraufhin zum Tode verurteilt, jedoch später von Präsident Sukarno begnadigt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Saat air lebih angka dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari. Saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari. Datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala. Oh,
akhirnya kita sadari.
Sie noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema zur Verhinderung der Boden- und Waldbrände befeuchtet die Regierung den Moorboden mit künstlichem Regen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der Dürre im Sommer zuvorzukommen und brennbare Stoff zu behindern, hat die Regierung ab dem 11. Mai 2020 die Implementierung einer Wettermodifikationstechnologie TMC mit künstlichem Regen für die Regionen Riau, Jambi und Südsumatra veröffentlicht. Bei der virtuellen Veröffentlichung in Jakarta am Montag, den 11. Mai, sagte der Generaldirektor für die Kontrolle des Klimawandels des indonesischen Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft KLHK, Ruanda Agung Sugardiman, dass der Betrieb der Wetter Modifikationstechnologie für künstliche Regentechnik dazu dienen solle, den Moorboden in der Trockenzeit durch Füllen von Kanalen, Teichen und Rückhaltebecken zu befeuchten. Ruanda erklärte, dass der Betrieb der TMC, Wettermodifikationstechnologie, mit der Einrichtung von zwei Kommandoposten in der Region Sumatra, nämlich dem Pekanbaru-Posten und dem Palembang-Posten, beginnen werde. Der Pekanbaru-Posten umfasst die Provinz Riau und einen Teil der Provinz Jambi, während der Palembang-Posten die Provinz Sumatra und auch einen Teil von Jambi umfasst. Die TMC-Operation wird an jedem Posten 15 Tage lang durchgeführt. Ruanda fügte hinzu, dass nach diesen beiden Posten aufgrund der künftigen Pläne gemäß den Vorhersagen und Empfehlungen der Nationalen Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik, BMKG, noch drei weitere ähnliche Posten in allen Provinzen, vor allem auf der Insel Kalimantan, gebildet werden. Mit dem TMC-Einsatz hofft man, die Wald- und Landbrände Karhutla in den anfälligen Torfprovinzen zu verringern und sogar zu verhindern. Bei der TMC-Operation wird im Prinzip der Naturprozess in der Wolke nachgeahmt. Einige hygroskopische Partikel, die von Flugzeugen getragen werden, werden direkt in die Wolken vom Tief Cumulus oder Regenwolken gegeben, sodass der Prozess zum Sammeln von Wassertropfen in den Wolken sofort beginnt. Mit einer effektiveren und schnelleren Vergrößerung der Wassertropfen wird die Dauer des Regenprozesses verringert und die Wolken erzeugen mehr Niederschlag und damit Regenmenge. Die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, bedankte sich bei allen Teilnehmern für ihr Engagement an der Bekämpfung von Wald- und Landbränden. Sie sagte dazu, dass Team der Field Task Force arbeitet nicht nur an der vordersten Front bei den Wald- und Landbränden, sondern führe auch routinemäßig die Schulung über die Gefahren von Wald- und Landbränden und die Ausbreitung von COVID-19 von Tür zu Tür oder im Haus der Bewohner durch. Siti Nurbaya sagte außerdem, mehreren Standorten im Torfland, an denen sich immer wieder Waldbrände ereigneten, sollten weiterhin ernsthafte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Seiten müssen sicherstellen, dass der Torf durchgängig nass bleibe. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu.
akan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku di hari warnamu, pesonamu. Satu dia di warnamu, pesonamu. Tanggalan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Oh, oh, oh. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku tapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutsche Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren. Liebe Zuhörer, zum fasten Monat Ramadan übt die indonesische Gesellschaft verschiedene Traditionen aus. Eine davon ist Suro Baca. Die Volksstämme der Bugis in Makassar beten dabei gemeinsam vor verschiedenen Menüs, bevor sie gemeinsam essen. Dieses geerbte Ritual wird normalerweise einen Tag vor dem ersten Tag des Fastenmonates ausgeübt. Dies nicht nur um den Ramadan zu begrüßen, sondern um die Gemeinsamkeit und das Treffen zwischen der Bevölkerung zu stärken. Liebe Zuhörer, bei der Ausübung der Tradition Suro Baca versammelt sich die Familienangehörigen im Haus der Hauptfamilie und oder der älteren Familie. Zuvor haben sie Geld eingesammelt, das der älteren Familie überreicht wird. Jeder kann ebenso landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Vieh spenden. Dies nennt man Bilang Ulu. Einen Tag vor Suro Baca
Brighton di Frauen di Dacu Traditionellen Speisen Fo. Di Sebastian aus dem Ayam Kampung, Freilandhund, dem Bandenfest und Lava Gemüse aus den Batu Bananen. Es gibt auch Paria Kambu. Das ist eine bittere Melone, deren Inhalt in der Mitte aus Geschirr, Wit und mit gewusstem Fischpüree gefüllt wird. Cerer bei der Ausübung der Tradition zur Baca beten die Volksstämme Bugis und Makassar für die Verstorbenen der Familien und zu Gott, damit sie gesund, wohlhabend und lang leben können. Sie danken auch dafür, dass sie sich vor dem Fastenmonat treffen können. Nach dem Gebet essen sie die zubereiteten Speisen gemeinsam. Sie bitten einander um Verzeihung vor dem heiligen Fastenmonat. Der Teil des Speisen, der nicht gegessen wurde, wird an die Nachbarn verteilt. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Bericht über die Tradition Surabaya. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Pujaanku. minta pun kan ku berikan, betapa dalamnya cinta untukmu. Memati gitar menyanyi syair yang tulus, persembahan kalbuku, nantikan kau di tidur lelapku, pujaanku.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, beim Programm Dies und Das informieren wir Sie über die Weltmeisterschaft 2019 auf Bali. Liebe Zuhörer, der Leiter des Teams für die Förderung des Seetourismus im indonesischen Tourismusministerium, Indro Yono Susilo, brachte zum Ausdruck, dass die Indonesier dankbar sein sollten, so viele schöne Strände zu haben. Einige davon haben sogar herausfordernde Wellen, die sie entlang der Küste am west- und südlichen Teil des Indischen Ozeans sowie entlang der Küste des Pazifischen Ozeans ausdehnen. Indonesien hat auch hunderte von Stränden, die zum Surfen geeignet sind. 30 davon sind Surforte mit Weltklasse. Indro Yono fügte hinzu, dass die Regierung ein großes Potenzial beim Surfen gesehen habe. Die Regierung hält das für eine indonesische Touristenattraktion für ausländische Touristen. Aus diesem Grund arbeitet die Regierung seit letztem Jahr mit der WSL, World Surf League, zusammen und unterstütze verschiedene Surf-Events in Indonesien. Liebe Zuhörer, einer der internationalen Events aus der Kooperation zwischen der indonesischen Regierung und dem World Surf League WSL findet nun auf Bali statt. Die Provinz wird Gastgeber der dritten Serie der World Surf Meisterschaft, der World Surf League Championship Tour 2019. Die Meisterschaft mit dem Titel Corona Bali Protected findet am Krama Strand im Gianjar Percik, Bali vom 10. bis 25. Mai 2019 statt. 56 Surfer nehmen an der Weltsurfmeisterschaft teil. Sie bestehen aus 37 männlichen und 19 weiblichen Surfer, die auf der Liste der weltbesten Surfer stehen. Liebe Zuhörer, die Assistentin des Direktors für regionale Vermarktung im indonesischen Tourismusministerium, Ricky Paujiani, sagte, dass Indonesien zu einem von 11 Plätzen in der Serie der Weltsurfmeisterschaft gewählt wurde. Sie sagte dazu weiter, die Auswahl Indonesien zum Gastgeber der Surfmeisterschaft sei ein Beweis dafür, dass Indonesien ein Reiseziel mit Weltklasse sei. Indroyono Susilo sagte zudem dazu, dass die Tatsache, dass in Indonesien 11 Veranstaltungsorte der Weltsurfmeisterschaft 2019 affiziert seien, das Land zum Surfziel Nummer 1 auf der Welt machen könne. Die anderen Länder, Brasilien, Tahiti, die USA, Hawaii und Australien, sind auch Gastgeber der Weltsurfmeisterschaft 2019. Liebe Zuhörer, das war dies und das mit dem Thema die Weltsurfmeisterschaft 2019 von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mampu.
Zizi Nong bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen ein religiöses Lied von dem Sänger Kito Roriz. Der Sänger, der den vollen Namen Bangun Sugito hat, war ein Sänger der Musikgruppe The Roriz, die in den 1960er Jahren bekannt war. Er beschäftigte sich nicht nur mit der Gruppe The Roriz. Er verrichtete auch aktiv als Solosänger. Er hatte schon 15 Alben, einschließlich das religiöse Album, veröffentlicht. Dieses religiöse Album hatte den Titel Kembali Padanya, auf Deutsch Zurück an Gott, das im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. Eines der Lieder, das im Album Kembali Padanya steht, hat den Titel Hanya Padamu Aku Bergantung, auf Deutsch Ich Hänge Nur von Dir Ab. Dieses Lied erzählt über einen Menschen, der an Gott sich ergibt. Das Lied, das von Liz Hadi komponiert wurde, wurde im Jahr 2017 von der Sängerin Reni Cahyusman wieder gesungen. Durch dieses Lied wollte Reni Cahyusman sich an Kito Roriz erinnern und ihn respektieren. Kito ist im Jahr 2008 gestorben. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das Lied Hanya Padamu Aku Bergantung von Kito Roriz.
Thank you.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.